Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir in Karlsruhe zugeschaltet ist der Dennis Stogel. Hallo Dennis, grüß dich.
Hallo, guten Morgen Robert.
Dennis, wir wollen heute über Ross sprechen, doch bevor wir starten, stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du hier in den Podcast gekommen?
Also mein Name ist Dennis Stogel, ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Stogel Robotics Consulting, Firma, die sich spezialisiert hat für die Beratung von Unternehmen mit Ross, also Einsatz vom Ross. Von Consulting bis dann auch Umsetzung helfen wir Firmen. Von Startups bis großen Firmen. Und da sehen wir einfach sehr viel Bedarf. Wir kamen dazu, dass Ross ist aktuell auch immer das Thema an der Unis. Also ich kenne keine Uni der Welt, wo Ross nie gelehrt wird, aber es fehlt immer, dass das in die Industrie kommt, sozusagen, dass das auf die Straße kommt. Und mit dieser Prämisse habe ich nach meiner Promotion, wo ich sehr viel mit Ross in allen möglichen Robotikbereichen etwas gemacht habe, habe ich entschieden, naja, wir müssen das mehr im Feld bringen. Und so kam ich dazu. Zu Podcast kam ich.
Weil du der Ross-Experte bist.
Ja, eigentlich.
Du bist Deutschlands Ross-Experte.
Also, wenn du das so sagst, also ich glaube, wir sind aktuell auch, glaube ich, auch die Einzigen, die wirklich so stark auf Ross spezialisiert sind. Gut, ich bin persönlich auch schon mehr als, jetzt ist 14. Jahr, wo ich mich wirklich täglich mit Ross beschäftige, also von ganz Anfängen noch, wo Kompilieren ganz schwer war und auch sehr früh schon mit Ross 2 gestartet, seit April 2020, wo ich dann auch leite ganzes Regelungsstack für Ross, noch mit einem Kollegen aus Edinburgh, da bin ich auch zuständig für ganze Bibliothek.
Und liebe Industrie, hört genau zu, weil dieser Mann verdient Geld mit Open Source. Nämlich Dennis kann seine Brötchen mit einem Open Source Projekt verdienen oder bezahlen. Das schreckt die Leute ja immer so ab. Die denken immer, Open Source, wie sieht denn das Geschäftsmodell aus? Aber ihr könnt damit Geld verdienen.
Ja, definitiv. Also es gibt da unterschiedliche Geschäftsmodelle. Gut, unser Geschäftsmodell ist jetzt relativ einfach, sagen wir. Wir verkaufen einfach Dienstleistungen, wo wir Unternehmen helfen. Aber Ross, insbesondere jetzt Ross 2, ist mit Lizenzen auch so aufgesetzt, dass die Unternehmen das alles für sich beanspruchen können, was man entwickelt. Und man kann jede Sache zu sich nehmen und einfach verwenden. Aber man sieht, und da sind wirklich sehr viele unserer Kunden, und wir haben sehr, sehr große Unternehmen als Kunden, die können auch selber nicht alles entwickeln. Und dann ist auch Anreiz auch für Mitarbeiter, macht es Spaß, sich noch international zu vernetzen, zu Konferenzen zu gehen, etwas zu zeigen davon, was man macht. Und sehr viele, muss ich sagen, verstehen immer mehr und mehr, dass man nicht eigene Wissen, also so Basissachen, wie zum Beispiel Treiber für gewisse Geräte, mehr öffnet Zugang zum Markt als tatsächlich, dass man eigenes Wissen verkauft. Natürlich, da muss man immer sich Gedanken machen, was ist unsere IP und was ist nicht. Da helfen wir auch sehr gerne Unternehmen. Aber es gibt sehr viele Basissachen, die wirklich sehr hilfreich sind und man kann schon sehr, sehr viel machen.
Ich glaube, dass nicht alle im Ross-Thema so fit sind. Kannst du uns kurz erklären, was ist Ross? Du hast gerade von Ross 2 schon gesprochen, gab es auch einen Ross 1. Was sind die Unterschiede? Mach noch mal einen kurzen Exkurs, Definition, was ist Ross?
Also Ross ist ein Robotik-Framework. Ich würde es wirklich nennen als Software-Framework. Abkürzung bedeutet Robot Operating System, aber Betriebssystem in engen Sinnen ist er nicht. Der läuft meistens auf Linux-Betriebssystemen, jetzt neulich auch Windows und macOS ein bisschen schwieriger, aber kann auch laufen, also quasi überall. Und ROS bietet sehr viele grundlegende Bibliotheken, die man in Robotik braucht, wie zum Beispiel Verwaltung von Koordinatensystemen, Visualisierung von Daten. Und zweiter wichtigster Punkt bei ROS ist Datenaustausch zwischen Komponenten. Also ROS ist per se mit ROS baut man immer per se ein modulares System mit klar spezifizierten Datenströmen dazwischen. Man kann auch eigene Datenströme oder eigene Mitteilungen sozusagen definieren. Aber es gibt auch sehr viele Standard-Messages. Und das, ein Beispiel wäre eine Kamera. Wenn wir Kamera von mehreren Herstellern nehmen, die ROS-Treiber anbieten, wir können sehr oft diese Kamera einfach quasi wie Plug and Play austauschen, weil die Datenströme, was daraus kommen, sind standardisiert und wir wissen, dass wenn unser Algorithmus mit einer Kamera funktioniert, es ist höchstwahrscheinlich, wird auch mit anderer Kamera funktionieren. Natürlich, da gibt es immer Parametrierungsdetail, aber jetzt müssen wir nicht so tief gehen. Und ROS ist entstanden, wann war das? 2008, glaube ich, wurde das erste Mal vorgestellt. Damals gab es auch noch ein, war so Startup beziehungsweise Förderung von Google in einem Unternehmen, die hießen Willow Garage. Die haben einen Roboter gebaut, heißt PR2, ist ein mobiler Manipulator, wo man ROS entwickelt hat hauptsächlich, also ROS 1 Version. Und daraus hat sich einfach weltweit ausgebreitet bis 2017. Dann hat man auch gesehen, ja gut, ganze Architektur ist eher für so einzelne Robotersysteme aufgebaut. Man braucht immer mehr und mehr komplexe Geräte, die miteinander kommunizieren, Maschinen oder Roboter, das ist grundsätzlich da egal. Und deswegen entstand dann ROS 2. ROS 2 ist jetzt etwas flexibler gemacht bezüglich der Kommunikationsprotokolle, die im Hintergrund laufen, mit denen sich Benutzer grundsätzlich sehr oft gar nicht beschäftigen muss. Aktuell Standard ist DDS-Protokoll. Dieses Protokoll, viele kennen, glaube ich, das auch nicht in Industrie, kommt aus Weltraumfahrt, aus Militärindustrie und so weiter, weil das einfach durch Förderungen in USA die sind. Aber es ist so gut, muss man sagen, am Ende Protokoll ist auch ganz gut, weil bietet sehr, sehr viele Sachen und jetzt ist sehr schön auch in ROS gewrappt und das funktioniert ganz gut.
Aber wenn ich jetzt mir in die Robotikwelt anschaue, die haben ja alle schon ihr Framework, also die großen, die Fanucs und die Yaskawas und die KUKAs und die ABBs und alle haben ihr Robotik-Framework. Ist das denn nur was für die Startups, das ROS?
Also ich würde sagen, auf keinen Fall. Ich meine, wir haben auch in anderen Podcasts Robotik in der Industrie letztens auch gehört, dass Yaskawa sehr stark ROS unterstützt. Ich weiß, dass auch sehr große andere Roboterhersteller, noch nicht offiziell ist es, aber unterstützen ROS oder bemühen sich ROS unterstützen, weil es geht einfach um die Flexibilität, Roboter auf externe Systeme auch anzuschließen. Wenn man ein Programm für zum Beispiel einen KUKA-Roboter implementiert, dann ist der nur für diesen KUKA-Roboter. Und klar, es gibt gewisse Sachen, die in dem Zusammenhang sehr viel Vorteile bieten, die man dadurch hat, natürlich. Aber wir hatten gerade letztes Jahr ein Projekt, wo plötzlich anstatt KUKA sollten wir Yaskawa nutzen. Und wenn wir ganze sozusagen Szenario-Logik, Ablaufsteuerung und so weiter nicht in ROS hätten, das wäre wirklich Hölle. So haben wir geschafft, wirklich innerhalb 5 Tage komplett Roboter auszutauschen in Szenario, ohne großartig jetzt im Roboter programmieren zu müssen, einfach sich kümmern, dass wir Schnittstelle zum Roboter haben.
Aber ROS ist ein Open-Source-Projekt und da arbeiten weltweit Leute mit und der Code liegt frei zur Verfügung, oder?
Genau, das ist auch ein anderer großer Vorteil, dass man wirklich sich immer anschauen kann, was es ist. Und aus Erfahrung kann ich auch sagen, wir haben ein schon langjähriges Projekt mit einem Kunden. Sie waren in einem geschlossenen System für Regelung von deren eigentlich komplexe Maschine ist das, aber kann man auch als Roboter bezeichnen. Und Hersteller hat dann System abgekündigt. Und in dem Fall, sie konnten sie gar nicht mehr helfen. Bei ROS ist es so, man entweder hat eigenes Team, der das kann, man kann sich immer externe Hilfe holen oder wenn nichts anderes geht, man kann mehr Leute beschäftigen, die das können schon von der Uni her, können sich wirklich daran setzen und alles selber machen, alles selber ändern. Also man schafft sich sehr viel Unabhängigkeit auch dadurch.
Ich habe das Gefühl, weil ich nochmal kurz auf die Etablierten kommen will, aber das ist schon was, wenn wir heute Robotics-Startups sehen, die setzen, sagen wir mal, zu 95% auf ROS. Die Älteren, die Etablierten, die musste man schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, oder? Dass da was kommt und dass da was geht, dass mit einer neuen Generation von Engineers an der Linie auch andere Anforderungen kommen und dass ROS nicht mehr, das sind so die Bastler da in der Garage, sondern dass da echt ein Mehrwert hintersteckt. Oder täusche ich mich da?
Nee, das ist genauso. Gut, ich verstehe es auch. Wenn jemand wirklich jahrelang schon investiert hat in eigenes Framework und so weiter, klar, man möchte es weiter nutzen. Aber leider ist es so, dass Code auch veraltet und die ganze Pflege von Code, muss ich sagen, das ist ein von größten Problemen, was viele unserer Kunden haben. Ich meine, am Anfang sind sie sehr schnell, aber nach 5 bis 10 Jahren fängt dann sich Risse sozusagen in Wänden aufzuzeichnen und dann wird es immer schwieriger, instand zu halten. Und bei ROS durch weltweite Community schafft man dieses ganzes Gewicht ein bisschen besser zu verteilen und dann kann man sich besser fokussieren auf eigene Sachen. Das bedeutet nicht, dass man auch nicht wirklich in der Tiefe gehen muss und so weiter, aber insgesamt hilft das. Und was ich noch dazu sagen wollte, ROS kann man auch wirklich mit modernen Sprachen programmieren, mit modernsten Tools, was es gibt, und man kann es sehr einfach überall deployen, und das ist was wirklich großer Vorteil ist, ne? Weil ich lerne nicht nur eine Sprache, sondern ich bin wirklich für viele Anwender dann flexibler in Anwendungen.
Jetzt haben wir ganz viel gejubelt über ROS. Gibt es doch auch bestimmt ein bisschen Schatten bei ROS. Wo siehst du Schatten? Wo ist noch Nachholbedarf?
Gut, gibt es bestimmt Schatten. Also DDS kann schwierig sein zu beherrschen, je nachdem, was man für Daten nutzt. Aber mittlerweile gibt es da auch sehr, sehr gute Dokumentation und so weiter. Muss man sich nur ein bisschen einarbeiten. Zweiter Punkt ist natürlich, man soll nicht erwarten, dass man wird komplette Lösung für eigenes Produkt bekommen, sofort.
Aus der Schublade.
Genau. ROS wirklich bietet eine gute Basis. Und dritter Punkt ist tatsächlich, Lernkurve ist ziemlich steil, weil man wird erstmal erschlagen mit allen Möglichkeiten, mit vielen Sachen. Und letzter Nachteil, würde ich sagen, was ich auch sehe öfters bei Kunden, ist, dass ROS oder so insgesamt Open-Source-Projekte sind etwas langsamer in sich selbst, ne? Weil die Leute, die Projekte verwalten, zum Beispiel wie ich, ich arbeite jetzt nicht Vollzeit auf ROS 2 Control Framework. Klar, sehr viele Projekte haben wir da, aber es ist sehr oft noch abends zu schauen, was die anderen Leute gemacht haben, wie könnte man das hinzufügen und so weiter, ganze Reviews bearbeiten und so weiter. Da kann es ein bisschen langsamer sein, aber dafür gibt es auch eine Medizin, und das ist, man kann immer noch eigene Forks sozusagen von Code führen und dann einfach langsam das in Mainline mergen, wenn man das möchte und das Ziel ist.
Ich glaube, das Tolle oder das Faszinierende ist ja auch, jetzt sprechen wir über Fachkräftemangel und wir finden keine Leute und da bildet sich ja eine Community um ROS, wo man auch Hilfe bekommt, wo man sich gegenseitig unterstützt. Das bedeutet aber auch, dass ich natürlich auch Teil dieser Community werden muss und auch was zurückgeben muss. Nicht muss, aber sollte, damit ich sozusagen von der ganzen großen ROS-Community auch partizipieren kann. Klar kann man sagen, ich konsumiere nur ein Open-Source-Projekt, aber der Charme, glaube ich, liegt für mich darin, auch Teil dieser Community zu werden und noch mehr Ideen zu bekommen und Menschen zu gewinnen für mich oder Ideen zu spinnen, die dann auch mir helfen wieder, ja.
Nee, das ist definitiv, da sieht man auch heutzutage bei Gewinnung von Mitarbeitern, sehe ich auch selber, viele mögen wirklich, dass bei uns Pflicht ist, sich mit Open Source zu beschäftigen. Also ich erwarte auch von jedem Mitarbeiter, der etwas beiträgt, und das muss jetzt auch nicht unbedingt direkt mit unserem Thema zu tun haben, aber er bekommt auch ein paar Stunden pro Woche bezahlt, dass er wirklich sein Lieblings-Robotik-Thema mit ROS machen kann, was er möchte. Und ich finde das einfach schön, weil dadurch sehen die auch andere Leute, was Firma intern macht, und man bekommt dann auch sehr, sehr gute Bewerbungen, muss ich sagen.
Was sind deine 3 spannendsten ROS-Projekte? Wo sagst du, da sollte jeder mal hinschauen?
Ja gut, ich würde jetzt einfach 3 Standards nehmen, sozusagen, aber wirklich, die Frameworks sind super. Das ist definitiv Visualisierungstool Arvis, also das ist für mich ein von größten Hebeln, die man da hat. Dann für die Manipulation-Anwendungen oder Knickarm-Robotersteuerungen ist Moovit Framework, und für die ganze mobile Roboter ist Nav2 Framework, also ganze Navigation, Lokalisierung und so weiter.
Okay. Jetzt sitzen wir hier zusammen im Bosch Rexroth Podcast, und ich war, wann hattet ihr euer ROSCON? Im letzten Herbst, oder? Erstmals in Karlsruhe, du hast die ausgerichtet.
Genau.
ROSCON Deutschland. Und da waren auch die Kollegen von Bosch Rexroth, und du hast mir dann gesagt, ja, die mit ihrer Steuerung, die machen das genau richtig, da die passen richtig gut zu Ross. Warum passen die so gut zu Ross?
Ja, einfach die ganze Politik oder Idee dahinter ist so bei ControlX, dass sie alles auf Open-Source-Technologien aufgebaut haben, auf einer modernen Architektur. Und sie haben schon von Anfang an Konzept, okay, wir wollen ROS 2 ermöglichen, wir wollen das einbauen und ausführen lassen auf unseren Steuergeräten. In Containerized-Umgebungen kann man dann einfach ROS-Komponenten ausführen. Und das finde ich toll, weil das plötzlich ermöglicht wirklich Verbindung zu Industriesteuerungen, was heutzutage auch geht. Das will ich nicht sagen, aber ist immer komplexer. Ne? Wenn man das mit Industrie-PC macht und ganze Treiber und so weiter aufsetzen muss, das bekomme ich bei ControlX schon vorgegeben, habe ich deren API und kann ich einfach meine ROS-Komponente noch drauf laufen lassen.
Ist das für einen Automatisierer wie Bosch Rexroth, sehen die da einen neuen Markt oder was vermutest du da?
Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Gut, meine Vermutung wäre tatsächlich neuen Markt, aber wahrscheinlich auch Anziehung von insgesamt Leuten, weil viele Leute, wie gesagt, kommen von der Uni schon mit grundlegenden ROS-Kenntnissen. Also ich muss dir nicht erklären, wie sie bestimmte Daten visualisieren und so weiter. Und ich glaube, das ist dann einfach diese Wirkung, wenn Leute sehen, ah, okay, ich brauche eine Steuerung, ah, diese Steuerung unterstützt ROS out of the box, dann würde ich lieber diese Steuerung nehmen als etwas anderes. Und ich muss sagen, aus persönlicher Erfahrung sind wirklich Leute vom ControlX sehr, sehr hilfsbereit in dem Bezug und wirklich offen für Unterstützung, für unterschiedlichste Ideen.
Was macht ihr mit der ControlX? Erklärst den Leuten ein bisschen, was tut ihr auf ihr?
Also was wir bei uns intern tun, das ist die ROS-Robotersteuerung, die auf ControlX läuft. Das, was wir auch sehr oft in vielen Projekten machen, das könnte man auch auf eigenen Laptop sozusagen, auf anderem Industrie-PC und so weiter laufen lassen. Aber sehr oft ist das sehr viel Wiederholung, um ganze System echtzeitfähig zu machen und so weiter. Bei ControlX habe ich das schon und da kann ich einfach bei uns, jetzt vereinfacht gesagt, ist das ROS 2 Control plus noch zusätzliche unsere spezielle Pakete für Roboterzellensteuerung. Dass man einfach einen Roboter in Zelle anbinden kann, wenn man zum Beispiel Daten abspeichern muss, analysieren muss. Man kann sich sehr schnell mit externen Rechner dazu anbinden, Daten abgreifen, speichern und das ermöglicht viel mehr Flexibilität in die Anwendungen.
Das heißt ja auch, du sprichst jetzt von der Zelle. So eine Zelle ist ja nie, steht ja nie alleine, sondern die hat immer eine Verbindung auch zur Außenwelt. ROS greift so ein bisschen auch weiter als nur in der Robotik, sondern Robotik und Automatisierung? Oder würdest du sagen, nee, wir bleiben schon in der Robotik?
Also ich würde sagen auch Robotik und Automatisierung. Wir haben jetzt speziell auch viele Projekte, die sich eher auch mit Maschinen beschäftigen. Also reine Maschinenautomatisierung, aber Hersteller haben erkannt, das ist aktuell meistens außerhalb von Deutschland Hersteller, haben erkannt, ja, ganze diese Tooling, was ich hier rausbekomme, das ist aber super hilfreich. Und wenn ich da neue Funktionalitäten brauche, dann habe ich schon Leute, die sich damit ein bisschen auskennen und die können dann einfach viel schneller einsteigen und zusätzliche KI-Anwendungen und so weiter dazu verbinden. Also ich würde wirklich sagen, jede ein bisschen komplexere Maschine, speziell wenn diese auch Maschine in etwas vielleicht auch unstrukturierten Umgebung arbeitet, ist ROS wirklich super. Aber muss ich sagen, wir haben jetzt ein neues Projekt. Das ist wirklich komplett regulierte Umgebung. Also das ist wirklich nicht jetzt so super komplexe Maschine. Und die Hersteller hat sich entschieden, komplett auf ROS zu gehen. Einfach wegen Flexibilität.
Und Zukunftssicherheit, ne?
Genau, Zukunftssicherheit und Anbindung an externe Sachen und so weiter.
Jetzt mal Hand aufs Herz, Dennis, wie viel Zeit in der Woche investierst du noch, um in der Community was beizutragen? Stöhnt er.
Ja, das ist schwer zu sagen, musste ich schauen. Es ist oft auch gemixt. Ne? Wir haben wirklich auch Projekte, wo Kunden explizit sagen, wir wollen das als Open Source haben. Also ich muss dann im Rahmen deren Projekten auch Open Source Arbeit machen, leisten. Also ich würde sagen, es ist sicher mehr als 10 Stunden pro Woche.
Okay, und was würdest du jetzt einem Maschinenbauer raten, wenn der sagt, okay, ich will meine Jungs auch dazu bringen, meine Entwickler auch in Open Source zu denken. Wo sollte man anfangen mit ROS? Was ist so der erste Anfangspunkt? Visualisierung hattest du als spannendes Projekt, aber wo sagst du, wo kann man gut schnell einsteigen?
Wo kann man gut schnell einsteigen? Gut, ich würde immer sagen, es hängt von der Anwendung ab. Ich meine, man kann auch immer bei jedem Framework, die ich auch erwähnt habe, gibt es auch sehr viele Demos und Tutorials und so weiter. Man kann sich das anschauen. Viele haben auch ganz gute oder okay Dokumentation. Das ist immer was ein bisschen an der Strecke bleibt. Aber es wird immer besser natürlich. Und da würde ich einfach starten. Ich mag persönlich immer in der Anwendungen und Lösungen denken. Also wirklich, okay, man sollte sich überlegen, okay, was brauchen wir, was sind unsere Schmerzpunkte und wie können wir sie beheben? Und ich habe ganz klaren Vorschlag, weil sehr oft haben viele Unternehmen Probleme, Daten wirklich zu visualisieren, um Debugging zu machen, Daten richtig abzuspeichern, zum Beispiel Live-Daten und so weiter. ROS hat das, also dieser Teil zum Datenabspeichern heißt ROS-Bag, der ermöglicht wirklich in Echtzeit auch große Datenmengen abzuspeichern, die man später abspielen kann, offline checken kann und so weiter. Und ich würde sagen, wenn man merkt, dass man an einer Stelle ein paar Problemchen hat, einfach ein ROS-Code-Snippet hinzufügen, in ROS-Messages Daten ausgeben, sich diese Daten visualisieren lassen mit ARVIS und dann auch abspeichern in ROS-Bag und versuchen, das zum Debuggen zu nutzen. Das konnte ein sehr, sehr guter Einstieg sein, weil dann wird man auch Gefühl bekommen und genau sehen, wohin man möchte, was es alles gibt, und diese Tools sind sehr, sehr einfach zu nutzen.
Dennis, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in die ROS-Welt und jetzt wieder zurück nach GitHub und fang weiter an, Code beizutragen.
Ja, vielen Dank, Robert, für auch Einladung, und hat mich gefreut. Ich hoffe, dass jemand wird ein bisschen inspiriert sein und dass ihm ein oder andere Hinweis helfen wird.
Absolut, super. Danke, Dennis, ciao.
Danke dir auch, ciao.